Vis-à-vis.
Christian Rehde, Ihre Autobiografie, Das Leben hat kein Geländer. Wie ist das entstanden? Also ich kann mich jetzt in vielen Interviews erinnern, dass viele Ihrer Kollegen und Kolleginnen und Künstler eben wirklich auch in den letzten 3 Jahren, also in der Corona-Zeit, auf so einen Gedanken gekommen sind, ja, was zu schreiben oder was anderes zu machen, Brot zu backen.
Ja.
War das bei Ihnen auch so oder war der Entschluss, dieses Buch zu schreiben, schon vorher da?
Der Entschluss war schon weit vor Corona. Das war ganz, ganz einfach. Es war ein Abend bei mir zu Hause mit Freunden. Ich habe erzählt aus meiner Kinderzeit und dann gingen die Leute nach Hause und ich ging ins Bett und kurz vorm Einschlafen sagte meine Frau, sag mal, schreib das doch mal auf. Und das war eigentlich so die Initialzündung. Ich habe eigentlich nur für sie geschrieben. Ich habe nie, während ich schrieb, an eine Veröffentlichung gedacht. Ich habe nicht im Ernst daran gedacht, das Buch mit einem Verlag dann herauszubringen. Als ich das dann hatte, diesen Bericht, also was auch immer, diesen Lebensroman sozusagen fertig hatte, dann habe ich es natürlich ein paar Freunden, also Ulrich Tucker und Burkhard Klausner und so weiter, gegeben, weil die auch selber schreiben und natürlich interessiert waren, was machst du da und so weiter. Und die haben mir dann gesagt, jetzt hör mal zu, das musst du unbedingt rausbringen. Burkhard Klausner hat sogar gesagt, die kennen Sie ja, ne? Wahrscheinlich.
Ja.
Der sagte, und das war, fand ich irre, also ohne dass ich ihn darum gebeten habe, der hat gesagt, pass mal auf, wenn du das nicht glaubst, dass das veröffentlicht werden muss, gib mir mal die ersten 30 Seiten, ich gehe kurz ins Studio, ich habe da gerade eine Verabredung, ich lese dir das mal ein. Dann hörst du das mal von außen. Das hat er einfach so gemacht. Und dadurch, dann habe ich das gehört, habe gedacht, naja, vielleicht doch.
Und was hat Uli gesagt?
Uli hat gesagt, unbedingt. Also der war sehr berührt, also weil er sozusagen... Uli hat mir sogar gesagt, das hätte ich mir nicht getraut. Also, dass du so offen über deine Ängste und über das, was dir so widerfahren ist, schreibst.
Der hat Sie ja auch in bestimmten Phasen Ihres Lebens wirklich sehr eng begleitet.
Oh ja, das ist eine tiefe Freundschaft geworden. Also wir kennen uns 40 Jahre und wir sind sehr zusammengewachsen. Also das ist eine großartige Freundschaft, ja. Also die über, ja, was soll ich sagen, da wäre ich ganz sentimental, ja.
Nein. Herr Rehde, Sie haben es eben schon so fast angedeutet, trauen Sie sich so offen zu sein? Das, was mir aufgefallen ist beim Lesen, ist ja, wie spät man, in dem Fall Sie, ich kenne das auch von mir, wie spät man dann doch erst das Gefühl hat, erwachsen geworden zu sein.
Ja, richtig. Naja, aber man muss sich ja fragen, wieso ist das alles so passiert, wie es passiert ist, ne? Also, auf meiner Lebensreise, was ist mir widerfahren auf meiner Lebensreise, während ich zu dem wurde, der ich heute bin? Ja, das hat natürlich mit der Kindheit zu tun. Ich weiß nicht, ob Sie das Kapitel gelesen haben, wie mein Vater mir mit, da war ich 8 oder 9, irgendwann mal gesagt hat, du bist dumm, aber sieh zu, dass es keiner merkt. Punkt.
Ja, das habe ich gelesen
und das war,
mir rausgeschrieben.
Das war eine Ansage fürs Leben. Das mag man gar nicht glauben. Man kann ja auch sagen, komm, vergiss das mal und so weiter. Das bleibt. Das Irre ist, dass das bleibt. Und da strampelt man ein ganzes Leben lang sich ab, um diesen Satz irgendwie zu bewältigen. Ich kann es nicht anders sagen. Das ist wirklich irre.
Haben Sie dann irgendwann auch vielleicht im Niederschreiben Ihrer Lebensreise diesen Moment gehabt, wo Sie gedacht haben, jetzt habe ich es langsam im Griff, jetzt habe ich es langsam, ich bin nicht dumm?
Na, das war mir dann schon, als ich dann, ich habe im Theater eigentlich eine... relativ früh schon eine ganz schöne Karriere gemacht, ja. Also kam mir sehr unangenehm, wenn ein Schauspieler das von sich selber sagt. Aber Karriere, also als Theaterschauspieler hat man mich schon sehr, sehr wahrgenommen. Also muss ich schon mal sagen, ja. Und da war mir das natürlich klar, ich habe was Eigenes. Das fing ja schon im Grunde in der Schule an, in der Waldorfschule, wo ich dieses im Laienspiel dann in den Prinz von Homburg und den Hamlet gespielt habe. Und mein Vater fasste das überhaupt nicht, dass ich da auf der Bühne stehe und mich das traue, ja. Da war sozusagen die Ablösung von zu Hause und da wusste ich, ich muss meinen eigenen Weg gehen und da ist mein Rettungsanker, ja, da kann ich mich sozusagen verwirklichen. Und vorher empfand ich mich als nichtssagend, als irgendwie als jemand, der irgendwie nicht weiß, wo es lang geht und irgendwie der ein bisschen überall so ein bisschen daneben steht, ja, und immer nur guckt und nicht weiß, was er machen soll.
Das Theater war dementsprechend natürlich auch immer so etwas wie eine Familie. Es gibt ja auch diese Klischees der Theaterfamilie, der Kantinenfreundschaften,
ja, all dieser Dinge. Ja, aber zu meiner Zeit beschreibe ich auch strikt und streng und brutal hierarchisch strukturiert. Ne? Also da gab es Ansagen von oben, das glaubt man gar nicht. Ja? Halt die Schnauze, du Arschloch, und lauter, deutlicher. So, ja, so ging das. Das würde man heute überhaupt nicht mehr zulassen. Ja? Auch wie Frauen teilweise behandelt wurden, das glaubt man überhaupt nicht. Das wäre heute eigentlich, wie man so schön sagt, im Neudeutsch ein No-Go. Ja? Aber das hat damals keinen Menschen gekümmert. Da ging es, das waren so alte Veteranen. Ich hatte jeweils, ich kenne diese Generation noch, diese Nachkriegsgeneration, das waren so Veteranen aus der alten Zeit. Und das ging nur, das war Diktatur. Das waren Ansagen. Da wurde gesagt, mach das, mach jenes und so und so und so. Bumm, ba. Los! Ja, also man wurde gedrillt, wie auf dem Kasernenhof teilweise. Ne?
Ja.
Und da musste man durch. Und das musste man aushalten. Und da durfte man nicht zerbrechen. Ja? Meine Frau hat ja zwei Söhne und der eine ist 21, will auch Schauspieler werden. Und als ich dem das erzählt habe, der kann das gar nicht begreifen, dass es mal so eine Zeit gegeben hat, dass man mit Schauspielern so umgegangen ist.
Würden Sie heute noch mal gerne anfangen als Schauspieler?
Nee, ich glaube nicht. Nicht in der heutigen Situation. Weil was heute ist, ist ja, also du hast ja eine unsägliche Anzahl von Jungschauspielern, die aus dem Nichts kommen, also aus dem Internet sozusagen. Ich mache mal ein Casting und so weiter. Ohne Ausbildung, ohne alles, versuchen sie da in die Produktion reinzurutschen. Ja? Einige können das irgendwie ohne Ausbildung und sind da auch irgendwie, haben eine grandiose Begabung und dann geht das. Aber wie viele, man muss sich nur mal die Agenturlisten angucken, wie viele Gesichter gibt es da zu sehen, die du nie gesehen hast und auch nie sehen wirst. Ja? Es ist ein Wahnsinn. Also der Wettbewerb heutzutage ist brutal.
Auch das liest man natürlich so ein bisschen bei Ihnen heraus. Ja. Ihre Verehrung für das Theater, Ihre Achtung, Ihren Respekt fürs Theater.
Ja.
Das fand ich wirklich sehr, sehr spannend. Gleichzeitig, man kennt sie natürlich auch aus dem Fernsehen, auch aus Kinoproduktionen. Es kommt praktisch nicht vor und es fängt ja auch schon mit ihrer ersten Filmrolle im Grunde an, dass sie da gesagt haben, naja, am liebsten würde ich das nicht nochmal machen.
Ja, genau, ja. Das war nicht mein Metier. Also ich dachte, dass ich hatte sowieso die Meinung, also Film und so weiter, Fernsehen, das ist irgendwie keine Kunst, das ist nicht. Der Beruf ist was anderes. Der Beruf findet auf der Bühne statt. Das war meine Meinung. Und das ist natürlich völliger Schwachsinn. Also das war, ich weiß auch nicht warum, aber das war eben so. Deswegen war ich auch mit 40, erst mit, muss ich mir heute mal vorstellen, mit 40 habe ich meinen ersten Fernsehfilm gemacht. Mit 40.
Und Sie sind trotzdem nie wirklich ganz warm damit geworden, oder?
Nö, mit Fernsehen dann schon irgendwie, aber ich weiß nicht so. Ja, das... Ja, schon doch, im Laufe der Jahre schon, aber ich habe dem nie so viel Bedeutung beigemessen, ehrlich gesagt.
Ja, das merkt man wirklich in Ihrem Buch, das kann man nicht anders sagen. Nee, also, da zieht sich das Theater nicht nur wie ein roter Faden durch.
Ja, das, sicher, ich bin halt eine andere Generation, ich komme aus den 50er Jahren und so weiter und da ging es nur über eine Schauspielschule, nur über eine Ausbildung und nur über dann da weiter und so und so und so. Also über das kleine Theater auch und wirklich sich hochstrampeln, ja. Während es heute eigentlich so ist, dass du immer sagst, ja, hier bin ich und hier mich gibt's und jetzt geht's los, ja. Und bitteschön und jetzt gleich, ja. Und kommen Sie mal her zu mir und ich bin hier großartig und so. Das ist eine völlig andere Welt heute. Das ist gar nicht mehr zu begreifen.
Sie haben ja gewissermaßen dann auch die gute alte Schule des Theaters durchgemacht oder überstanden.
Ja, überstanden eher, ja, würde ich mal sagen.
Überstanden. Glauben Sie, die gute alte Schule des Theaters hat noch eine Chance oder ist sie heute nicht mehr so?
Ich glaube, das ist tot. Also wenn ich ins Theater gehe, ich gehe auch nicht mehr so oft ins Theater, das hört sich auch so wahnsinnig konservativ an und irgendwie so abgedroschen. Aber ich kann vieles überhaupt nicht mehr nachvollziehen. Also wenn Regisseure sozusagen das Theater nur noch dafür benutzen, um ihre eigenen jämmerlichen kleinen Fantasien sozusagen, dass sie das sozusagen auf ein Stück projizieren und sich daran abarbeiten, dann an so einem Stück und das Stück dann irgendwie so zurechtstutzen, dass es für sie passt, ja, damit sie ihren Ausdruck finden. Und das Stück muss dann sozusagen, ist dann nur noch ein Fragment, ja, oder irgendwie Reste von einem Stück sind da übrig in der Aufführung. Aber es ist eine großartige Interpretation der Sache und der Regie. Ich meine, ich finde das furchtbar. Ich würde sowas auch gar nicht mitmachen.
Das Leben hat kein Geländer?
Ja, ein schöner Titel, ne?
Ist ein schöner Titel. Wie sind Sie drauf gekommen?
Leider ist es nicht von mir. Ich dachte, das sei von Horvath. Und dabei ist es aber von Hermann Bahr. Hermann Bahr ist ein Schriftsteller aus der Jahrhundertwende aus Österreich. Schriftsteller und Theaterkritiker.
Und was bedeutet das für Sie?
Dass der Titel selbst erzählt eigentlich schon mein ganzes Buch. Dass ich immer sozusagen, dass ich auf meinem Lebensweg sozusagen immer versucht habe, mich irgendwie festzuhalten und es mir mal ab und zu gelungen ist und ab und zu eben nicht. Ja. Weil es, also ich wollte mich immer festhalten, es gab aber kein Geländer und insofern war das immer der Versuch, ich greife ins Leere oder ich halte mich gerade doch auf den Füßen irgendwie.
Was war das, was Ihnen im Niederschreiben Ihrer Lebensreise, Ihres Blicks zurück. Jeder erzählt sich ja die Geschichten seines eigenen Lebens, wenn er anderen Leuten irgendwas erzählt.
Ja.
Was ist für Sie da jetzt nochmal am stärksten hängen geblieben?
Also für mich stand am Anfang die Frage, soll ich mich beim Schreiben, also meines Lebensromans, an die Wahrheit halten? Oder erzähle ich mein Leben im Plauderton, lasse alles Unangenehme weg? Bebildere das Ganze vielleicht noch, also mit meinen Lieblingsrollen, ja, und achte sorgfältig darauf, dass ich mich in einem vorteilhaften Licht präsentiere. Ja, so kann man das Ganze ja angehen. Aber das hat mich dann letzten Endes nicht interessiert, weil es erfordert ja sehr viel Mut, sich diesen unangenehmen Wahrheiten zu stellen. Und dann finde ich, wird es eigentlich, also in dem Moment, wo man dann wirklich auch reingeht in die Sachen, dann fängt es an, wirklich interessant zu werden.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.